Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Bei der letzten Predigt, die ich hier halten durfte, hatte ich 5 Bibelverse. Heute habe ich etwa 8-mal so viel. Beim letzten Mal habe ich eine halbe Stunde gepredigt. Alle, die in Mathe gut sind, wissen, jetzt geht es um 4 Stunden. Also ich hoffe, ihr habt einen Feschbar dabei, was zu trinken. Schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und wenn ihr vorhin zugehört habt, was der Stefan vorgelesen hat aus Psalm 119, dann kann ich jetzt Amen sagen und der Gottesdienst ist bald vorbei, weil im Grunde ist das schon ein bisschen eine Antwort auf die Frage und auf die Predigt von heute Morgen. Heute Morgen geht es um ein Thema, ich weiß nicht, inwieweit ihr schon damit beschäftigt habt, das Thema Heuchelei. Das ist ein Wort, das, ich weiß nicht, ob das so regelmäßig im Sprachgebrauch im Alltag auftaucht. Hier dreht es sich im kompletten Predigttext im Grunde fast nur um dieses eine Wort. Es geht heute um Matthäus 23, das ganze Kapitel, Vers 1 bis 39. Ich werde nicht zu jedem Bibelvers was sagen. Ich habe mir so ein paar rausgesucht und dann dürft ihr gerne zu Hause darüber weiter nachdenken. Ich möchte aber starten mit dem einen der letzten Verse aus diesem Kapitel mit Vers 37. Da heißt es: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Das ist einer der Verse, die heute in dem Predigttext vorkommen. Und mit diesen Worten, Jerusalem, Jerusalem, da zeigt sich für mich eine Sache. Und zwar kommt da einen Punkt raus. Es gab eine lange Zeit eine einseitige Liebe Gott den Juden gegenüber, weil die Juden das einfach nicht zurückgespielt haben. Und Jesus hat alles dran gesetzt, dass die Menschen auf ihn hören und dass die Menschen das tun, was Gott möchte. Er hat das, was hier gerade im Vers vorgekommen ist, dieses Beispiel gebracht mit der Henne, die ihre Küken sammelt. Das war so das Ziel von Jesus, dass die Menschen kommen und Ruhe finden, dass sie frei werden von dem, was zwischen ihnen und Gott steht. Aber sie haben nicht gehört. Und deswegen musste Jesus leider immer wieder sagen, sie haben nicht gewollt. Sie haben nicht gewollt. Und das ist eine Entscheidung. Das hat was mit einer Entscheidung zu tun. Wir stehen gerade in dem Punkt, in den Predigttexten, auch in dem Leben von Jesus. Jesus hat mal wieder zu einer großen Menschenmenge geredet. Seine Jünger waren dabei, ein paar Pharisäer waren dabei. Und dann sagt Jesus etwas in Vers 3. Und ich nehme mal nur den ersten Teil. Und wir, die wir hier in der Gemeinde abends so predigen dürfen, oder auch die Ältesten, das ist doch ein toller Satz. Und zwar sagt Jesus, deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen. Also ganz ehrlich, wenn uns als Prediger oder den Ältesten das gesagt werden, das geht doch runter wie Öl, oder? Macht einfach das, was sie sagen, weil das, was sie sagen, das ist richtig. Aber der Satz geht noch ein bisschen weiter. Haltet euch an das, was sie euch sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel, denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Und ich finde, das ist eine Aussage, die ist knüppelhart. Tut das, was gesagt wird, aber nicht das, was die euch vorleben, weil das passt nicht zusammen. Und ich würde mal behaupten, das ist ein bisschen der Kern des Problems, was hier rauskommt. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben gelehrt. Und Jesus sagt, das Lehren, das war noch nicht mal das Problem, weil an vielen Stellen hat es gestimmt. Das Problem, was hier auftaucht, ist, dass ihr Leben nicht dazu passt, was sie lehren. Und jetzt wäre es einfach zu sagen, das betrifft jetzt nur die Prediger und die Ältesten, dann sind die anderen wieder raus. Ich bin mal so frei und sage, nee, ich glaube, das trifft uns alle. Und ich möchte euch gerne heute immer mal wieder eine Frage mitgeben. Die dürft ihr gerne zu Hause mal beackern, als Familie, alleine, wie auch immer. Jesus warnt seine Jünger davor, auf die Pharisäer zu hören. An einer anderen Stelle in Lukas Kapitel 12, da sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, weil das ist Heuchelei. Und da geht es um den Sauerteig, der ja im Grunde was Negatives ist. Also wenn ich Brot backe, das mache ich ab und zu, dann arbeite ich gerne mit Sauerteig und da kommt ein richtig gutes Brot raus. Hier ist es eher was Negatives. In Matthäus 16 warnt Jesus auch vor dem Sauerteig und da geht es um die Lehre. Das sind so die zwei Punkte. Sauerteig, Heuchelei und dann das Sauerteig Richtung Lehre. Wie sieht es aus in unserem Leben? Jesus spricht hier diesen Punkt an, da passt das Reden nicht zum Leben. Und das möchte ich dir gerne als Frage mitgeben. Stimmt es, was du lebst, mit dem, was du sagst, überein? Passt es überhaupt? Und das Zweite ist, bist du bereit, dich an dieser Stelle auch mal hinterfragen zu lassen? Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Es reicht nicht nur, das Wort Gottes zu hören. Es geht darum, dass wir danach handeln. Jeder, der von euch Kinder hat, der wird seinen Kindern sagen, irgendwann, früher oder später, wenn die Ampel rot ist für Fußgänger, dann renne ich über die Straße. Also, ich gehe mal davon aus, ihr habt es euren Kindern hoffentlich beigebracht. Jetzt reicht es aber nicht, dass das Kind das nur hört. Jetzt ist es wichtig, dass auch umgesetzt wird. Weil das beste Gehöre bringt nichts, wenn die Person nicht das macht, was eigentlich gesagt worden ist. Stimmt unser Leben mit dem überein, was wir sagen? Oder widerspricht sich das? Weil dann werde ich unglaubwürdig. Und dann brauche ich auch nicht mehr hier vorne stehen. Ich muss euch aber auch eins gestehen. Ich würde lügen, wenn ich sage, alles, was ich euch predige, setzt ihr im Leben um. Ich würde echt lügen. Ich würde es gerne machen. Aber ich krieg's an vielen Stellen nicht hin. Ich weiß, wie es dem Arno geht, der predigt auch ab und zu. Bei dem ist das, glaube ich, kein Problem. Als Zahnarzt kriegt er das locker hin. Nein, ich glaube, das ist ein Punkt in unserem Leben, da müssen wir auch mal ehrlich sein. Aber hier geht es nicht darum, dass Jesus sagt, die probieren es ja. Nein, die probieren es nicht, sie lehren, aber im Grunde gehen sie es am Hintern vorbei und sie wollen das nicht tun. Und das ist eine Entscheidung. Willst du, dass das in deinem Leben passiert, was Gott will? Und lass dich mal hinterfragen, wo stehst du gerade? Und gibt es vielleicht einen Punkt in deinem Leben, wo es mal gut wäre, auch Dinge zu hinterfragen? Das kann schmerzhaft werden, das weiß ich. Aber es ist auch heilsam. Und in der theologischen Ausbildung lernt man ja, eine Predigt hat drei Punkte. Und das ist, glaube ich, eine meiner wenigsten Predigten, wo ich drei Punkte habe. Ich bin erstaunt, dafür gibt es viele Unterpunkte. Und ich möchte mal mit dem ersten Punkt anfangen. Die Frage ist, woran kann man denn Heuchler eigentlich erkennen? Das ist ja, wie gesagt, das Thema in diesem Text. Und das Schöne ist, dass der Text ganz viele Antworten gibt. Und ich werde mal die ein oder andere rauspicken. In Vers 4, da sagt Jesus, sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. Da wird ein Lebensstil gefordert, den man selbst nicht pflegt. Was haben die Pharisäer an manchen Stellen gemacht? Wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, nein, ich habe es nicht gezählt, aber ich habe es nachgelesen, haben die Pharisäer etwa 600 Gesetze neben dem Wort Gottes in die Welt gesetzt. Ich habe keine Ahnung, wie viel das im Grundgesetz bei uns sind. Weiß das jemand, wie viele Paragraphen unser Grundgesetz hat? Viele. Hier geht es um 600 Regeln neben dem Wort Gottes. Und das ist schon eine Hausnummer. Das heißt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben so das ein oder andere ein bisschen rausgesucht, so ein paar Regeln, haben ein neues Paket geschnürt und gesagt, tu das. Ja, ist wie so ein Rezept, hier ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, man rührt rum und dann kommt irgendwas raus. So ein bisschen in die Richtung haben sie es gemacht. Sie haben was Neues zusammengeschnürt und haben den Leuten das auferlegt, tu das. Das Problem ist, dass es an manchen Stellen einfach nicht zu dem gepasst hat, was Gott will. Und das Zweite, was dazu kommt, sie haben selbst nichts dafür getan. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, auch in der wir heute stehen, dass wir Dinge zusammenschnüren und Leuten etwas auf die Schultern legen, was sie nicht leisten können. Ich möchte euch mal ein Beispiel sagen. In einem Zeltansatz kam ein Mann zum Glauben, etwa Mitte 60. Ein Wunder. Sowieso ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und ich glaube, je älter das ist, desto größer ist das Wunder. Der kam mit 65 zum Glauben und er war Alkoholiker. Über, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte er Alkoholiker war. Und jetzt ist Folgendes passiert. Er wurde Christ, aber er war immer noch Alkoholiker. Er hat es einfach nicht losgekriegt. Jesus kann das von heute auf morgen wegnehmen. Ist gar kein Problem. Jesus kann das. Aber er hat es an dieser Stelle nicht gemacht. Und jetzt kamen Leute aus der Gemeinde und sagen, Moment, wenn du Christ bist, dann kannst du kein Alkoholiker mehr sein. Da läuft was schief. Von was reden wir denn hier? Hier geht es um eine Sucht. Über etliche Jahrzehnte. Und wenn Jesus das nicht wegnimmt, dann ist das ein hartes Stück Arbeit. Und dann wurde dieser Person auferlegt, du kannst kein Alkoholiker mehr sein, du bist Christ. Und er hat ganz schön daran zu kämpfen gehabt. Da wird ihm etwas auferlegt, was er ja letzten Endes nicht umsetzen kann, auch wenn er es gerne würde. Oder ein anderer Satz, den man immer wieder hört, glaub's halt, dann wird es schon passieren. Ja, natürlich. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es immer passiert, wie ich es gerne hätte. Und ich muss euch auch ganz ehrlich gestehen, ich habe auch schon für Menschen gebetet und ich hatte null Glauben, dass etwas passiert. Ich habe es aus Gehorsam gemacht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Das Handeln Gottes ist nicht an meinen Glauben geknüpft. Jesus handelt auch wenn mein Glaube noch kleiner wie ein Senfkorn ist. Und das ist das Schöne, dass Gott nicht davon abhängig ist. Und jetzt gibt es aber Gemeinden, da wird genau das gesagt, wenn du krank bist und jemand betet für dich, der wird nicht gesund, da liegt es an dem, der betet, weil der glaubt nicht genug. Wow, das ist eine Aussage. Und da müssen wir sehr aufpassen, was wir Leuten da aufbürden. Ja, und das ist immer das Problem, wenn ich einen Satz aus der Bibel aus dem Zusammenhang reiße, dann kann ich alles begründen. Nehme ich nur mal den Satz von Paulus, 1. Korinther 6, da sagt er in Vers 12, alles ist erlaubt. Wenn ich nur diesen Satz nehme, dann ist super, hey, dann ist alles erlaubt. Ist doch klasse, oder? Dann kann ich eine Bank ausrauben, alles ist erlaubt. Nee, kann ich doch nicht, ne? Der Satz geht weiter, nicht alles ist gut für dich. Alles ist erlaubt, aber es soll dich nichts gefangen nehmen. Wenn ich diesen Satz so lese, dann sieht schon ein bisschen anders aus. Und ich glaube, wir stehen auch da als Christen in der Gefahr, manchmal den Bibelvers rauszunehmen und jemand etwas von Latz zu knallen, weil wir denken, genau das ist es. Und da muss man echt aufpassen. Deswegen möchte ich euch immer Mut machen, lest auch Bibelverse mal im Zusammenhang, wo stehen die eigentlich drin? Und um was geht's denn in dem ganzen Text? Weil sonst wird die Bibel missbraucht für das, was ich gerne weitergeben möchte, und das ist echt gefährlich. Wir können an dieser Stelle noch viel weiterreden, aber ich möchte mal soweit stehen lassen. Woran kann man Heuchler erkennen? Wenn einer Gutes tut, damit er gesehen wird und wenn er Ehre bei den Menschen sucht. In Vers 5 bis 7 heißt es folgendes. Alles, was sie tun, tun sie nach außen hin. Am Arm tragen sie besonders große Gebetsriemen und sie haben extra lange Fransen an ihren Gewändern. Und wie sie es lieben, bei Festessen am Kopfende des Tisches auf dem Ehrenplatz zu sitzen und in der Synagoge auf den besten Plätzen. Sie genießen die Beachtung, die ihnen auf der Straße zuteil wird. Besonders gern mögen sie es, wenn man sie mit Rabbi anredet. Die Frage ist, warum tue ich Dinge, die ich tue? Warum stehe ich hier vorne im Musikteam und singe? Warum mache ich hier Moderation? Warum predige ich hier? Warum tun wir das? Was ist meine Motivation? Das steht hier dahinter. Und Jesus sagt ganz klar, der Grund, warum sie das tun mit diesen Gebetsriemen, warum sie in der Synagoge vorne stehen und am Ehrenplatz sitzen wollen, ist, weil sie bei den Menschen Gefallen haben wollen. Sie wollen den Menschen gefallen. Und ich auch glaube, auch dieser Stelle müssen wir uns wieder fragen, dass, warum tue ich manche Dinge, die ich tue? Tue ich sie, um beim Menschen Ansehen zu bekommen? Oder tue ich es zur Ehre Gottes? Das ist ein großer Unterschied. Und Jesus nimmt hier das Beispiel im Gebet, wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten ja einfach durch diese Gebetsriemen zeigen wollten, hey, schaut mal, ich bete, bin sogar bereit auf der Straße zu beten, damit die anderen mich sehen. Aber nur, damit sie gesehen werden. Und wenn wir mal im Zusammenhang von dem Gebet um das Vaterunser mal angucken, was Jesus da gesagt hat, dann heißt es in Vers 6, in Kapitel 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Was sagt Jesus an dieser Stelle in Matthäus 6? Das sagt, es geht nicht darum, dass du groß rauskommst und dass du mega Ansehen bei den anderen hast, sondern es geht um deine Beziehung zu Jesus. Es geht nicht darum, groß rauszukommen, sondern der Größte unter euch, das soll der Diener sein. Diener sein. Und wir haben, glaube ich, ein Problem in unseren christlichen oder in unseren Gemeinden. Wenn man vorne predigt, wenn man irgendwo im Gottesdienst auftaucht, dann bekommt man ganz oft einen Dank zugesprochen. Leute schütteln die Hand, oh, das war super, was ihr gemacht habt. Wenn einer die Toiletten putzt, ich weiß nicht, ob man den Leuten, die hier für die Sanitärlagen zuständig sind, regelmäßig mal einen Dank ausspricht, die mal zur Pizza einlädt. Wenn das keiner macht, dann fällt es auf. Dann geht keiner mehr aufs Klo. Ja? Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Leute nicht auf den Sockel heben, auf den sie gar nicht hingehören. Und Jesus sagt es hier, der Grund ist nicht, um groß rauszukommen, sondern es geht immer um die Ehre Gottes. Warum tust du Dinge, die du tust? Tust du sie, um anderen zu gefallen, oder tust du sie zur Ehre Gottes? Woran kann ich einen Heuchler erkennen? Vers 23, da heißt es, weh euch Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnt gebt von Spätzle, Linse und Seidewürstle. Das wäre die schwäbische Version. Hier heißt es Minze, Dill und Kümmel. Und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Woran erkennt man Heuchler, wenn man eine Verhaltensregel überbetont und den Rest verschweigt? Um was geht's hier? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben so das ein oder andere kleine Ding im Gesetz sehr genau umgesetzt. Zum Beispiel, wenn sie im Gemüsegarten Kümmelkörner gesammelt haben für einen Salat oder Minzblätter für einen Tee, da haben sie von 10 Körnern eins beiseite gelegt und von den Blättern eins beiseite gelegt als Spende, als Opfergabe für die Priester. Aber gleichzeitig haben sie vergessen, es geht hier nicht darum, Gesetze einzuhalten, es geht um die Beziehung zu Gott. Und es geht darum, diese Beziehung zu leben. Und das haben sie an einigen Stellen verpasst. Es geht, die Beziehung zu leben, es geht um die Barmherzigkeit zu anderen und den Glauben an Gott. Und das zu tun, was in dem Wort Gottes steht. Und ich glaube, auch das kennen wir. Dass wir das eine oder andere, was in der Bibel steht, sagen, das muss aber gemacht werden, an der anderen Seite fallen wir vom Pferd. Durch meine Arbeit als Kindermissionar komme ich immer wieder in unterschiedlichste Gemeinden. Es gibt Gemeinden, da ist es zum Beispiel so, da müssen die Frauen Kleider tragen, Röcke. Weil das ist, sind Frauenkleider und keine Hosen. Ihr Lieben, ihr seid alle raus. Es tut mir echt leid, ihr habt keine Chance. Mit diesen Hosen kommt ihr nicht in den Himmel. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir aus dieser Aussage in der Bibel keine Lehre machen. Ich glaube, es werden ganz viele Frauen mit Hosen im Himmel sein. Und es werden ganz viele Frauen, die Röcken tragen, nicht im Himmel sein. Nicht, weil sie keine Hose tragen, und nicht, nein, sondern weil sie nicht mit Jesus unterwegs sind. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht etwas rausziehen und etwas draus machen, was es überhaupt nicht verdient. Auch da ist wieder wichtig, den Zusammenhang zu lesen. Und so könnten wir weitermachen, ja, die verschiedenen Dinge in der Bibel, die wir so kennen. Eine Lehre draus zu machen, und das ist echt gefährlich. Und es geht um die Beziehung. Und ich glaube, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus leben, bewusst leben, da wird manches in unserem Leben gar nicht mehr so wichtig werden. Woran erkenne ich einen Heuchler? Verse 25 bis 28, da heißt es, euch Schriftgelehrten, den Pharisäern, wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erstmal die Tassen von innen aus. Das Äußere wird dann von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten, Pharisäern, wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Ihr seid weiß wie getünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Kurz diese vier Verse, außen hui, innen fui. Da wird nach außen etwas vorgespielt, nach außen eine weiße Weste, eine tolle Fassade, aber innen bröckelt. Und das Bild mit der Tasse finde ich spannend. Und ich habe es mir überlegt, ich kriege abends Besuch und ich trinke sehr gerne Kaffee. Und vor allen Dingen guten Kaffee finde ich wichtig. Und jetzt habe ich überlegt, ich trinke einen Kaffee, habe noch einen Rest da drin, die stelle ich mal zur Seite und vergesse die Tasse. Nach 7 Tagen besucht mich der Arno, ich nehme dich jetzt halt mal, ne? Und der Arno trinkt auch gerne Kaffee. Und da steht ja meine Tasse. Der Kaffee lebt mittlerweile schon wieder ein bisschen. Ist ja kein Problem, ich mache einen neuen drauf. Das wird der Arno gar nicht merken, weil das ist eine besondere Mischung im Hause Noll. Hey, ganz ehrlich, das werde ich doch nicht tun. Ich werde doch keine gebrauchte Kaffeetasse einem Gast anbieten. Ich finde das Bild spannend, was Jesus da bringt. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, ist das nicht manchmal der Fall? Wir gucken, das Geschirr muss sauber sein, aber innen drin, da wäre manchmal auch eine Reinigung notwendig. Hier wird eine Fassade aufgebaut, außen hui, innen pfui. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, habe ich mal von der Stadt gehört, da gab es Unmengen Geld und die Leute sollten ihre Fassaden renovieren. Die Stadt sah außen sauber aus, richtig genial. Aber wenn man so auf die Leute gehört hat, dann war in den Häusern nicht allzu viel passiert. Da war es genauso wie vorher. Nach außen war alles toll, aber innen sah es gruselig aus. Wo gibt es auch da an deiner Stelle einen Punkt, wo es mal dran ist, mal auch eine Reinigung durchzuführen? Nicht vom Geschirr, sondern von unserem Herz. Da, wo die Dinge laufen, die nicht so prickelnd sind. Wo ist es mal notwendig, ja, mal eine richtige Reinigung durchführen zu lassen. Das ist das Schöne, dass wir das dürfen. Das ist doch das Geniale. Wir müssen das nicht mit rumschleppen, sondern wir dürfen das in Ordnung bringen. Und ganz ehrlich, und wenn wir zehnmal mit der gleichen Sache kommen, das haut Jesus nicht um. Er sagt, hey, wenn du es ernst meinst, ich will dir vergeben, weil ich hab dich doch lieb. Du bist mir wichtig und ich muss ihm noch nicht mal was beweisen, sondern ich darf zu ihm kommen. 1. Johannes 1, Vers 9. Da heißt es, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er, Jesus, treu und gerecht. Und er wird uns die Schuld vergeben, wird uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und da gibt es keine Bedingung. Da heißt es nicht, wenn du so viel gespendet hast und wenn du deinem Nachbarn das getan hast oder wenn du. Nein, das ist ein Versprechen. Nutzen wir das doch. Das war der erste Punkt. Woran kann man Heuchler erkennen? Der zweite Punkt. Warum sind denn Heuchler so gefährlich? Und das sagt Jesus in Vers 13 und 14 was ganz Interessantes. Da heißt es, weh euch schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte, doch ich glaube, ihr kennt die bestimmt aus Markus 10. Da gibt es eigentlich nur 2 Verse. Da geht es darum, dass Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen wollen. Und da kommen die Freunde von Jesus, die Jünger, und die sagen, stopp! Warum sie das gemacht haben, das lässt der Text offen. Vielleicht haben sie gedacht, Kinder schreien rum, Kinder machen Blödsinn, was Erwachsene in der Regel nicht tun, oder vielleicht doch. Auf jeden Fall hatten sie irgendwelche Gründe, warum die Kinder nicht zu Jesus kommen sollen. Das heißt, sie standen den Kindern im Weg, Jesus kennenzulernen. Und im Grunde ist genau das hier das Gleiche. Die Pharisäer standen den Leuten im Weg, dass sie zu Gott kommen können. Und ich weiß, in diesem Text kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht ganz so gut weg. Aber ich möchte eine Lanze für sie brechen. Die Pharisäer, die haben es wirklich gut gemeint. Die haben es wirklich gut gemeint. Sie haben übers Ziel hinausgeschossen, keine Frage. Aber sie haben es wirklich gut gemeint, weil das war schon auch ein Anliegen für sie. Aber trotzdem haben sie voll am Ziel vorbeigeschossen. Und durch das, was sie gemacht haben, was sie teilweise gelebt haben oder gesagt haben, standen sie den Leuten im Weg, zu Jesus zu kommen, Gott kennenzulernen. Ihnen war es wichtiger, ihre 600 Gesetze einzuhalten, als mitzuhelfen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und auch da, glaube ich, müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wo stehe ich denn Menschen im Weg, Jesus kennenzulernen? Wo stehe ich Menschen im Weg, Jesus kennenzulernen? Keine Angst, das müsst ihr jetzt nicht aufschreiben und hier vorne abliefern. Aber ich glaube, es ist gut, an dieser Stelle mal drüber nachzudenken. Weil ich glaube, solche Situationen gibt es. Warum sind Heuchler so gefährlich? Und da sagt Jesus in Vers 15, ja, euch schriftgelehrten Pharisäern wird es schlimmer gehen. Ihr reist über Land und Meer, um einen Menschen zu bekehren. Und da geht es nicht darum, zu Jesus zu bringen, sondern zum Judentum. Und dann macht ihr aus ihm einen Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie er selbst. Sie waren unterwegs, sie haben Menschen zum jüdischen Glauben bekehren wollen, aber das, was sie ihnen dann weitergegeben haben, hat nicht dazu gedient, dass es irgendwie vorwärts ging. Es hat eher dazu gedient, so wie Jesus hier sagt, du hast oder ihr habt aus ihnen einen Sohn der Hölle gemacht, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Warum sind Heuchler so gefährlich? Weil Jesus sagt ganz klar, ihr seid wie die blinden Führer. Und ein Blinder, einen anderen zu führen, ist schwierig. Und noch ein Punkt, Vers 16 bis 22, da heißt es, wenn einer schwört beim Tempel, das gilt nicht. Wenn er aber schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was drauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron und bei dem einen, der darauf sitzt. Im Grunde geht es da um nichts anderes, als das Richtige zu sagen. Und zwar geht es darum, du musst nur die richtigen Worte sagen und das Richtige tun und dann klappt es schon. Ihr habt das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich glaube, an manchen Stellen wird die Bibel echt missbraucht. Und das, was hier drin steht, sind keine Zauberformeln, die man Leuten von Latzknall sagt, wenn du das 10-mal sagst, dann wird's gut. Der handelt, ist immer noch Jesus. Und was Jesus tut, das dürfen wir getrost ihm überlassen. Und ich vertrete nach wie vor die Aussage, dass Gott es gut macht. Aber die Frage ist, was heißt in den Augen Gottes gut? Ich glaube, manchmal stimmt das nicht überein mit dem, was ich als gut empfinde. Ich habe schon genug Kinder in meinem Leben erlebt, wo die Eltern sich getrennt haben. Und jetzt sage ich dem Kind, weißt du, Jesus macht es gut. Und jetzt trennen sich die Eltern. Was ist denn da gut daran? Das kann ich ihnen nicht erklären. Aber ich weiß, Gott macht es richtig. Jetzt reicht doch nicht zu sagen, hör zu, hier in der Bibel steht, dann gebe ich einen Satz aus der Bibel mit und alles ist wieder in Ordnung. So einfach ist es nicht. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle aufpassen, wie verwenden wir denn die Bibel? Verwenden wir sie wie so ein Zauberbuch? Ich hau da halt mal einen Satz raus, das wird schon passen. Da machen wir uns, glaube ich, an manchen Stellen schuldig. Und da gilt es, sich auch hinterfragen zu lassen. Wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Was gebe ich weiter und wie gebe ich es weiter? Ich merke an dieser Stelle auch immer wieder, dass ich immer noch lernen muss. Und ich glaube, ich werde so lange lernen müssen, bis ich bei Gott bin. Weil ich auch immer wieder Dinge rausnehme, wo ich denke, boah, das wäre jetzt gut, wenn ich das mal so weitergebe. Und gar nicht merke, was das auslöst. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Predigt schon mal gesagt. Während meiner Auszeit, wo ich nicht wusste, werde ich als Kindermissionar wieder arbeiten, hat man mir den Vers gegeben, oder habe ich gesagt, wenn mir jemand diesen Vers gibt, aus dem Römerbrief, alle, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, die Person will ich übers Knie legen. Aber ich finde es gruselig. Und dann hat Gott mir diesen Vers geschenkt und das war anders. Bin ich auch dankbar drum. Ja? Wir müssen aufpassen, wie gehen wir auch mit Aussagen der Bibel um. Woran erkennt man einen Heuchler? Was haben die Pharisäer gemacht? Vers 34. Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Sie hören einfach nicht auf die Diener Gottes, auf die Propheten, auf die, die Gott geschickt hat. Die Frage ist jetzt, was mache ich? Was kann ich tun? Wie kann ich denn leben, dass mir das nicht passiert? Oder wenn ich merke, boah, mir geht es an manchen Stellen ähnlich. Ich bin in der Gefahr, ein heuchlerisches Leben zu führen. Wie komme ich denn da raus? Ich habe vorhin gesagt, der Stefan hat eigentlich schon die Antwort geliefert. Psalm 119, wo es heißt, wie kann eine junge Frau Wie kann ein Mensch seinen Weg unsträflich gehen, so heißt es bei Luther, indem er sich hält an Gottes Wort? Wie kann ich leben, dass das nicht passiert, indem ich mich an das Wort Gottes, an die Bibel halte und das, was ich lehre, auch versuche selbst umzusetzen? Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, tut es auch selbst. Ein zweiter Punkt, indem ich Bescheidenheit und Demut übe. Bescheidenheit und Demut. Vers 11 und 12 in Kapitel 23 heißt es, der Größte in euch soll euer Diener sein, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wie kann ich leben, indem ich Recht, Barmherzigkeit und Glaube übe? Und ich glaube, Barmherzigkeit mit anderen zu üben, das ist echt eine Herausforderung. Wenn die alle so wären wie ich, dann wäre es einfach. Oder auch nicht. Aber ganz ehrlich, barmherzig mit anderen umzugehen, das ist echt eine Herausforderung. Ich merke das immer wieder neu. Und ich merke es gerade an den Punkten, wo die andere Person genauso Fehler macht wie ich. Und dann barmherzig mit ihr umzugehen. Ich bin echt unstrukturiert. Wer mit mir arbeitet, das ist echt eine Herausforderung. Ich habe eine gewisse Struktur, aber nicht so wie andere, die noch strukturierter sind. Und wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, der total unstrukturiert ist, dann greife ich im Grunde die Dinge an, die bei mir auch nicht richtig laufen. Und jetzt an dieser Stelle Barmherzigkeit zu üben. Huh. Aber das Gute ist, ich darf es mit Jesus machen. Wie kann ich leben, indem ich auch an dieser Stelle den Ruf zur Umkehr auch für mich höre? Wo gilt es, umzukehren, weil ich merke, ich bin jetzt irgendwo in eine Sackgasse geraten? Das Schöne ist, dass Jesus uns nicht hängen lässt, sondern er will mit uns vorwärts gehen. Und das, was du vorhin gesagt hast bei den Liedern, es geht nicht darum zu sagen, die anderen sind es. Nein, es betrifft mich genauso. Und das Schöne ist, dass Jesus uns nicht fallen lässt, sondern er sagt, ich gehe mit dir weiter. Wir zwei sind ein gutes Team. Also lasst uns losziehen, ganz neu im Vertrauen auf Jesus. Und wenn du das eine oder andere gemerkt hast in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, das trifft mich, da brauchst du eine Veränderung, dann geh es an. Wir haben einen guten, einen gnädigen, barmherzigen Gott. Es gibt ein Lied, da heißt es, Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Und das wünsche ich dir für diese kommende Woche, nein, für dein ganzes Leben, dass du so ein Gefäß bist, das Jesus aus dir macht. Und dass er das reinfüllt, was in dieses Gefäß reingehört. Und es wird bei uns ein bisschen unterschiedlich sein. Aber das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte aus dir ein Gefäß machen, wie er will und wie es gut ist. Und lass es einfach zu. Auch das hat was mit einer Entscheidung zu tun. 39 Verse. Man könnte, glaube ich, über vieles noch viel länger reden. Aber das ist nicht mein Ziel, sondern ihr dürft gerne für euch diesen Text aus Matthäus 23 nochmal nachlesen und darüber nachdenken, wo stehst du gerade? Und es sind auch Warnungen drin, die sind gut, wenn man die auch mitliest. Und dann neu ermutigt loszuziehen mit Jesus, der aus uns ein Gefäß machen will. Ein gutes Gefäß, wo das reinkommt, was reingehört. Möchte ich gerne mit uns beten. Und Jesus, ich glaube, wir stehen alle in der Gefahr, an manchen Punkten so zu reagieren, wie die Pharisäer damals reagiert haben. Und es wäre zu einfach zu sagen, nur die sind es. Nein, es trifft mich ganz genauso. Und ich bin so froh, Jesus, dass du ein Gott bist, der verändert, dass du ein Gott bist, der redet, dass du ein Gott bist, der uns nicht hängen lässt. Und ich möchte beten, Jesus, dass wir immer wieder neu bereit sind, uns auch von dir verändern zu lassen, uns nicht über andere zu stellen, weil wir der Meinung sind, mehr zu wissen als sie, sondern dass wir demütig sein dürfen, so wie du es auch in diesem Kapitel klar gesagt hast. Der Größte unter euch, das soll der Diener sein. Jesus, und damit es alles gelingt, brauchen wir dich. Sonst funktioniert es nicht. Wir brauchen dein Wort, wir müssen darüber nachdenken. Immer wieder, so wie es im Psalm 119 heißt. Möchte ich auch an dieser Stelle bitten, dass du uns immer wieder hilfst, uns Zeit zu nehmen, um auf das zu schauen, was in der Bibel steht und es zuzulassen, ja, dass das, was wir lesen, verstehen, dass das unser Leben auch verändert. Vielen Dank für diesen Sonntag, vielen Dank, dass du da bist. Wir wollen dich loben und preisen, dir die Ehre geben. Amen.